Hallo und schön, dass du da bist beim Equality 365 Podcast, dem Ort, an dem Gerechtigkeit keine Grenzen kennt. In meinem Podcast spreche ich mit inspirierenden Persönlichkeiten darüber, wie wir Vereinbarkeit, Gleichstellung, Diversity und Change fördern und neu denken können. Ob du dich für soziale Gerechtigkeit einsetzt oder einfach nur ein besserer Ally sein möchtest, ich habe für dich alles im Angebot. Für eine menschliche und zufriedene Welt 365 Tage im Jahr. Hallo liebe Christiana, ich freue mich mega doll, dass du da bist und bin echt auch super gespannt, weil du ja gerade gestern erst vom Bundestag standst zur Lesung des Staatsangehörigkeitsgesetzes. Ich bin natürlich super gespannt, was da rauskam, beziehungsweise was auch so das Ziel von euch war, dort zu sein. Aber bevor wir da reinsteigen, magst du dich vielleicht einmal selber vorstellen. Wer bist du und was machst du beruflich?
Sehr gerne. Hallo. Ich freue mich auch sehr über das Gespräch heute. Genau, ich bin Christiana Bukalo und ich bin die Initiatorin und auch Co-Gründerin von State Free. Wir sind eine Menschenrechtsorganisation, ein gemeinnütziger Verein und wir arbeiten am Thema Staatenlosigkeit. Wir sind tatsächlich bis dato, wir waren damals die erste und sind auch bis dato immer noch die einzige NGO in Deutschland, die sich vollumfänglich dem Thema widmet. Und Staatenlosigkeit beschreibt eben den Status von Personen, die keine Staatsangehörigkeit haben. Ich glaube, da gehen wir wahrscheinlich gleich noch im Detail drauf ein. Mhm. Aber wir versuchen eben, deren Möglichkeiten für Teilhabe und Zugehörigkeit zu verändern und zu steigern.
Sehr stark. Und magst du mal erzählen, wie war das, gestern da vom Bundestag zu stehen? Also was war der Grund und was war euer Ziel?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also wie war es? Es war vor allem in erster Linie sehr kalt.
Ja, das ist gut.
Ich hatte wirklich eiskalte Füße. Also warum waren wir da? Wir sind jetzt seit, ich glaube, wir haben Mai 2022 tatsächlich angefangen, Kontakt herzustellen und uns in Verbindung zu setzen mit den Abgeordneten, die gezielt am Staatsangehörigkeitsgesetz arbeiten. Mhm. Das liegt daran, dass die Ampelkoalition, als sie gestartet haben, eben kommuniziert haben, sie wollen jetzt progressiv bei dem Thema Migration und Integration sein und Fortschrittskoalition und so weiter und so fort. Und dann wussten wir, okay, das ist ein Thema, was behandelt wird und da ist einfach wichtig, wenn wir über Staatsangehörigkeit sprechen, dass wir auch über Staatenlosigkeit sprechen, mhm. weil der einzige Weg aus der Staatenlosigkeit heraus ist natürlich die Staatsangehörigkeit. Genau, und ich habe ja schon gesagt, Mai 2022, jetzt haben wir Dezember 2023, also man kann sich vorstellen, der Prozess war wirklich extrem lang. Ich meine, die letzten zwei Jahre ist halt auch einfach wirklich viel passiert in der Welt und das verschiebt natürlich dann auch die politischen Prioritäten und ja. Möglichkeiten. Und das heißt, wir sitzen halt seit Ewigkeiten auf heißen Kohlen, könnte man sagen, also arbeiten die ganze Zeit, aber für uns war es jetzt einfach mal wichtig, dass der Prozess losgeht. Mhm. Es gibt einen Referentenentwurf, also Entwurf zu dem Gesetz, der wurde im Sommer beschlossen und im parlamentarischen Verfahren ist aber dann eben die Chance, noch Sachen zu verändern und zu verbessern. Mhm. Und wir waren jetzt eben da, um nochmal Aufmerksamkeit dafür zu schaffen, dass da noch Verbesserungspotenzial da ist, vor allem wenn es um das Thema Staatenlosigkeit geht. Wir hatten eine kleine Kundgebung mit anderen Organisationen auch vor dem Bundestag, hatten da auch ein bisschen Presse da, also da einfach nochmal Sichtbarkeit schaffen für unsere Anliegen. Und wir haben dann tatsächlich auch bei der ersten Lesung zugehört, also waren da in der Zuschauer- oder Besuchertribüne. Mhm. Und da war es jetzt für mich natürlich einfach aus strategischer Sicht einfach wichtig, die unterschiedlichen, ich sag jetzt mal, Stimmungsbilder abzuholen, ne? Also wie positionieren sich die einzelnen Parteien, auch vor allem die Opposition zu dem Thema Staatsangehörigkeit. Mhm. Und für uns war ein riesiger Erfolg eben, dass einer der Abgeordneten, mit dem wir auch eng zusammengearbeitet haben jetzt in den letzten Monaten, dass er tatsächlich auch dann in seiner Ansprache Staatenlosigkeit auch genannt hat als einer der Punkte, die noch verbessert cool. werden können. Und das war natürlich für uns ein Riesenthema. Ist es wahrscheinlich das erste Mal, dass Staatenlosigkeit in der Form im Bundestag besprochen wird, beim Staatsangehörigkeitsgesetz. Und das heißt, da ist jetzt für uns erstmal so der erste Schritt in Richtung Potenzial für Veränderung.
Mhm. Wie war das Stimmungsbild so ganz grundsätzlich über alle Parteien hinweg? Was würdest du sagen?
Also man muss natürlich sagen, grundsätzlich, es geht ja um Stimmungsbild in Bezug auf Staatsangehörigkeitsgesetz und jetzt nicht um Stimmungsbild in Bezug auf Staatenlosigkeit. Mhm. Es war so, wie ich auch erwartet hatte, ne? Also wir haben tatsächlich mit allen demokratischen Parteien schon gesprochen zur Staatenlosigkeit, aber nicht allgemein dazu, wie sie jetzt die Reform betrachten. Ich muss sagen, meine Beobachtungen war vor allem, es ist mir irgendwie ganz stark hängen geblieben, es haben ein paar Schulklassen zugeschaut auch. Mhm. Und ich muss wirklich sagen, dass ich am Ende dachte, ich finde, es müsste fast bei solchen Themen fast eine Altersbegrenzung geben. Also ich meine, es ist Demokratie, aber ich fand es schon, also wenn ich sowas als Kind gehört hätte, ja, also man spürt ja auch so schon oft, ne, das System will einen nicht hier. Aber das dann nochmal so zu hören von Abgeordneten war schon extrem. Also es wurden vor allem seitens der Opposition, seitens der AfD, teilweise auch der Union, wirklich Bezüge hergestellt. Also man muss ja sagen, bei Einbürgerung, da geht es ja schon lange nicht mehr um Migration. Also da geht es ja nicht mehr um Leute, die irgendwie jetzt gerade hier Asyl suchen, sondern geht es ja um Leute, die schon seit Jahren hier sind. Und dann da so eine, so ich sag jetzt mal, so Querthemen zu bilden, ne? So Narrative, ja, das zu verknüpfen mit irgendwie, also mit illegalisierter Einwanderung und solche Sachen. Also das hat nichts damit zu tun.
Ja.
Und das fand ich schon, auch diese Zwischenrufe, die da kommen. Ich meine, ich bin's gewohnt. Deswegen, ich meine, man hat dann auch nach ein paar Jahren auch schon einiges mitbekommen in Deutschland. Aber genau, das Stimmungsbild aus der Opposition, also vor allem aus der konservativeren Opposition, also oder rechten Opposition, AfD, und dann aber das Bild der Union auch, waren eher so, okay, das, wir müssen das nicht modernisieren und hier werden Sachen gemacht, die nicht sinnvoll sind. Mhm. Die Linke wiederum hatte einfach noch mehr das Thema von, okay, hier müssen Verschärfungen wieder verändert werden, weil es gab auch tatsächlich Verschärfungen, während die eine Seite dieses Narrativ pflegt von, jetzt wird alles zu einfach gemacht, sagt die Linke, es gibt Verschärfungen, und das stimmt tatsächlich auch. Genau. Mhm. Was ich aber tatsächlich super stark zu sehen fand, weil das war auch eine Sorge, die ich hatte, weil im Endeffekt geht es darum, wie ist die Position der Regierenden. Mhm. Und was ich cool zu sehen fand, auch vor allem jetzt, wo es so viel darum geht, dass die Ampel ja irgendwie nicht an einem Schrank zieht und so weiter, war, dass alle drei Parteien absolut hinter diesem Entwurf stehen, dass alle drei Parteien absolut dahinter stehen, dass das jetzt modernisiert wird. Wir sind wirklich im internationalen Vergleich wirklich hintenher als Deutschland. Ja. Wir leben nicht mehr im Mittelalter. Und das haben alle drei Parteien wirklich ganz stark auch kommuniziert und sich da ganz klar positioniert. Und dann geht es halt noch um Feinheiten, wie zum Beispiel Staatenlosigkeit ist eins dieser Themen, ne? Da geht es dann nochmal im Detail darum zu gucken, gehen da alle drei Parteien mit.
Ja, spannend. Genau. Vielen Dank dafür. Du bist ja nun selber auch eine von, ich glaube, 126.000 staatenlosen Menschen in Deutschland. Genau. Und magst du das mal so ein bisschen näher erläutern? Was genau bedeutet das eigentlich? Und wie kommt es dazu, dass Menschen staatenlos sind?
Ja, total gerne. Also ich fange, glaube ich, mit dem, wie kommt es dazu an? Und du hast recht, es sind gerade über 126.000 Personen in Deutschland, die staatenlos sind. Es gibt extrem viele unterschiedliche Gründe für Staatenlosigkeit, muss man sagen. Aber die Muster und die Auswirkungen sind halt immer dieselben bei den einzelnen Personen. Bei mir ist es jetzt so, der Hauptgrund ist tatsächlich, dass Staatenlosigkeit häufig vererbt wird. Vor allem in Ländern wie Deutschland, in denen eben kein expliziter Schutz für staatenlose Kinder besteht. Früher, wenn ich diese Frage gestellt wurde, dann habe ich immer so geantwortet mit, ja, meine Eltern kamen damals aus Westafrika nach Deutschland und hatten dann, wie man so im Behördensprech sagt, so unzureichende Nachweise über ihre Identität, also keine Geburtsurkunde. Und dann wurde ich als Kind, als ich hier geboren wurde, gleich eben als Kind mit einer ungeklärten Staatsangehörigkeit kategorisiert. Das ist so eine Form der Staatenlosigkeit. Mittlerweile muss ich aber auch sagen, klar, das ist ein biografischer Grund, aber der strukturelle und politische Grund dafür, dass ich immer noch staatenlos bin, ist, dass ich als staatenloses Kind in Deutschland geboren wurde und Deutschland da seinen internationalen Verpflichtungen nicht nachkommt und mich als Kind stützt. Also was passieren müsste, ist eigentlich, dass wenn ich geboren werde, dass ich als staatenlos ganz schnell identifiziert werde, sage ich jetzt mal so. Und dann greifen Gesetze, die dazu führen müssten, dass ich eigentlich bis maximal im Alter von 5 Jahren eingebürgert werden kann. Mhm. Aber wir haben halt in Deutschland wirklich bei dem Thema Staatenlosigkeit eine gewisse Rechtslücke eigentlich. Und die führt dazu, dass Staatenlose in Deutschland gar nicht als staatenlos identifiziert werden. Und dann ganz lange staatenlos bleiben. Ich kann da gleich nochmal drauf eingehen, aber weil du ja eigentlich zu den Gründen gefragt hattest, also ein Thema ist eben die Vererbung, das ist so das Thema, warum sich dieser Teufelskreis nicht durchbrechen lässt, aber ganz andere Gründe sind einfach erstmal grundsätzlich, dass jeder Staat selber entscheiden kann, unter welchen Bedingungen eine Staatsangehörigkeit verliehen wird oder eben auch nicht. Und da entstehen schon mal Unterschiede, ne? Wir kennen aus den USA dieses Beispiel des Geburtsortsprinzip. Also jede Person, die in den USA geboren ist, ist auch hat auch die Staatsangehörigkeit. In Deutschland und auch in manchen anderen Ländern zählt aber in erster Linie das jus sanguini, also das so Recht nach Blut, könnte man so übersetzen. Und das heißt eben Abstammungsprinzip. Das heißt, man ist dann deutsch, wenn die Vorfahren es sind oder wenn man irgendwann die Einbürgerung durchmachen kann. Da bestehen aber natürlich sehr hohe Hürden. Genau. Und dann gibt es eben sehr diskriminierende Gesetze. Also es gibt gerade eine Situation, in der in über 25 Ländern Mütter zum Beispiel nicht das Recht haben, ihre Staatsangehörigkeit ans Kind weiterzugeben. Mhm. Also da spielt dann auch zum Beispiel Sexismus eine Rolle. Und in Fällen, in denen der Vater sich zum Beispiel nicht zum Kind bekennt, aus religiösen Gründen oder aus anderen Gründen, oder nicht bekannt ist, ist dieses Kind dann staatenlos, weil die Mutter nicht das Recht hat, es weiterzugeben. Dann gibt es auch ganze Gruppen, die ausgeschlossen werden. Also in Myanmar, die Rohingya wurden seit 1982 einfach aus dem Gesetz ausgeschlossen und haben keinen Zugang zur Staatsangehörigkeit. Das sind eine muslimische Minderheit in Myanmar. Dann gibt es eben Krieg und politische Konflikte, also Auflösung von Staaten, also Personen aus dem ehemaligen Jugoslawien, ehemalige Sowjetunion. Das sind alles Personen, die davon betroffen sind. Und dann so ein ganz technischer Grund ist tatsächlich fehlende Geburtenregistrierung. Also man sagt zum Beispiel, dass seit Annexion der Krim über 60.000 Kinder nicht mehr registriert wurden. Wow. Was vor allem natürlich jetzt mit dem Ukraine-Krieg nochmal mehr an Relevanz gewinnt. Mhm. Warum ist das ein Problem? Ohne Registrierung hat man keinen Nachweis dafür, wo man eigentlich ein Recht auf eine Staatsangehörigkeit hätte. Und das sind dann einfach Lücken, die entstehen. Und diese Geburtsurkunde ist einfach, also Geburtsregistrierung, aber auch Urkunde, sind natürlich existenziell für alle Sachen, die danach kommen. Und da wird praktisch im Kindesalter schon das Recht auf Identität verwehrt, weil das brauchst du, um am Ende einen Personalausweis zu bekommen, um am Ende einen Reiseausweis zu bekommen, um zu heiraten. Und das sind alles Dinge, die man dann als staatlose Person eben nicht machen kann.
Das ist absoluter Wahnsinn. Ich finde, mich schockiert das total, logischerweise, weil ich finde, dass unabhängig davon, dass man eben sich ja staatenlos auch fühlt, bedeutet das ja auch gleichzeitig, dass du irgendwie keine Zugehörigkeit hast oder dir eben ein Land verwehrt, dich zugehörig dort zu fühlen, wo du für dich dein Zuhause definierst, ne? Ja. Weil wie du das in deinem Beispiel ganz schön beschreibst, du bist ja hier geboren. Also wie kann das überhaupt sein, ne? Wie kann das überhaupt sein, dass du nicht automatisch eben als dazugehörig, in Anführungsstrichen, erkannt wirst?
Ja, ich finde das voll gut, dass du das gerade nochmal so deutlich gemacht hast mit dem, dass es einem so verwehrt wird, weil das finde ich auch immer ganz wichtig zu erklären bei Staatsangehörigkeit. Das ist keine Two-Way-Street leider. Ne? Mhm. Es geht nicht darum, also es ist nicht die nationale Identität, die man empfindet. Also wenn ich jetzt sage, ich fühle mich spanisch oder jetzt in meinem Punkt, ich könnte sagen, ich fühle mich doch total deutsch, aber das per se gibt mir noch lange nicht das Recht, deutsch zu sein in dem Sinne, sondern es ist immer der Staat, der das Individuum als Staatsangehöriger anerkennt. Also es ist in hundertprozentiger Macht des Staates und das Individuum per se hat da eigentlich keinen Einfluss darauf. Und das ist, wie du sagst, ne, es wird einem richtig verwehrt. Man jetzt vor allem in Fällen, in denen man schon als Kind staatenlos war, man erlebt extrem viel Abweisung. Also man hat wirklich eine konstante Konfrontation mit einem abweisenden System. Und genau, ist natürlich extrem schwierig, aber es ist auch ein bisschen absurd, es ist nicht nur ein bisschen absurd, sondern sehr absurd, weil man dann zum Beispiel im Kindesalter schon relativ, also man merkt es dann schon, also jetzt auch in meinem Fall, ich bin ja hier geboren und dann bin ich auch bin in München aufgewachsen, in so einer kleinen Gemeinde in Puchheim, die ist mittlerweile eine Stadt. Ich lieb's auch, ja. Ich habe da alle meine Freunde, Freundinnen kennengelernt. Ich bin da zur Schule gegangen und ich habe da natürlich gemerkt, komisch, irgendwie, obwohl ich genau wie die anderen hier geboren bin, kann ich nicht dieselben Sachen machen wie die. Also ich konnte dann nicht, ich war im Sommer nie im Urlaub, also mit meinen Eltern, und ich konnte auch gar nicht reisen, also Urlaub ist ja auch teilweise, dann hat er auch was mit finanziellen Ressourcen zu tun, aber ich konnte dann teilweise auch nicht mit auf Schullandtime oder hier Skifahrten. Das ging dann ab einem gewissen Punkt oder Austauschreisen, weil ab einem gewissen Punkt unsere Schule oder meine Schule dann so sehr proaktiv war und da unterstützt hat und Reisebefugnisse für mich eingeholt hat bei der Behörde. Aber ich hatte kein Reisedokument und ich hatte auch ganz lange eine Duldung. Damit darf man nicht mal über den Landkreis hinaus. Das heißt manchmal, ich weiß noch, wenn wir Schwimmen hatten, also im Unterricht.
Ja, ich kenne das.
Ja, genau. Und dann hatten wir das einmal, weil die Schwimmhalle im Puchheim war irgendwie, da war irgendwie eine Baustelle oder so. Dann sind wir einmal in ein anderes Schwimmbad gefahren. Und das war quasi außerhalb des Landkreises, in dem meine Duldung gilt. Und ich weiß noch, dass ich da im Bus saß und dachte so, eigentlich darf ich da gerade gar nicht hin, weil meine Duldung war zu dem Zeitpunkt nur für Fürstenfeldbruck, also das ist eben so ein Landkreis bei München, gültig. Und das sind halt so Sachen, es ist total absurd. Das heißt, man darf nicht reisen, also man darf nicht weg, aber man soll auch nicht da bleiben. Und das ist natürlich, also im Englischen spricht man dann oft von dieser Situation in Limbo. Es wird ganz häufig verwendet, wenn über Staatenlosigkeit gesprochen wird und auch berichtet wird. Diese Situation in Limbo, weil man kann nicht vor, man kann nicht zurück, man ist einfach gefangen in der Situation und ohne irgendeine Unterstützung, die effektiv wäre und danach einen Schritt weitergeht.
Ich finde das total, sorry, ich sag das jetzt mal so ganz platt, ich finde es total krank, weil ich mich gerade gefragt habe, also weil, ne, man könnte jetzt da sagen, okay, aber es ist doch total toll für Deutschland beispielsweise dafür zu sorgen, dass alle Menschen hier irgendwie eine Staatsangehörigkeit haben, dann gibt es wahrscheinlich 1000 Leute, die sagen, nee, wieso denn? Die andere Frage, die ich mir dann aber gerade stelle als Konträr, ist ja, was verliert Deutschland denn, wenn man dafür sorgt, dass alle Menschen, die gerade staatenlos sind, die hier aber geboren sind und die verdammt nochmal ein Recht auf eine Staatenangehörigkeit haben, auch als Staatenangehörigkeit, also auch eine Staatsangehörigkeit bekommen, so. Ja. Weil was ich gerade bemerke, wenn du so sprichst, und das finde ich echt entsetzlich, ist eigentlich, dass Deutschland, ich bleibe jetzt mal am Beispiel Deutschland, ja, dadurch, dass das eben nicht der Fall ist, auch den Druck und die Verantwortung eigentlich an die Menschen übergibt, die sowieso ja schon genug leiden und Druck irgendwie erfahren und sagen, ja, und jetzt do with it what you want. Aber das geht halt so nicht, weil du kannst ja nichts machen. Du sagst es ja gerade, es ist eine One-Way-Street. Wie sollst du denn irgendwas dagegen oder dafür tun?
Ja, das ist alles, was du ansprichst, genau, resoniert sehr mit mir. Also einmal zu dem Punkt von, was verliert Deutschland? Das ist ja eine Frage, die ich mir auch oft gestellt habe, tatsächlich als Kind. Hatte ich auch mal in so einer Ansprache auch gesagt oder ja, so geteilt, dass es irgendwie was ist, was man als Kind, habe ich immer gedacht, so was, also warum genau will Deutschland das nicht? Also warum wollen die das nicht? Und man darf halt wirklich bei dem Thema Staatsangehörigkeit nicht vergessen, dass es halt, und es ist bei allen Gesetzen so. Ich glaube, wir denken oft so, es gibt Gesetze und die gibt es halt einfach und das sind Wahrheiten. Aber wir vergessen häufig, dass es natürlich zuerst gewisse Werte und Ideologien gibt und auf denen werden Gesetze kreiert, auf Basis derer werden Gesetze formuliert. Und was wir hier haben, ist eine ganz klare Kommunikation, sage ich mal, dessen, was Deutschland bisher politisch als relevant empfand und was relevant war, war, dass nur diejenigen, die entweder durch extrem viele Hürden und Tiefen gegangen sind oder diejenigen, die quasi eigentlich gar keine von diesen Hürden erlebt haben, so einfach nur hier, also von deutschen Eltern geboren wurden, die haben ja auch nichts gemacht für ihre Staatsangehörigkeit, ne? Aber dass nur diese Personen ein Recht haben, wirklich ganz Teil dieser Gesellschaft zu sein. Das geht natürlich auch nochmal mit dem Wahlrecht einher, aber es geht auch mit diesem, ich will das gar nicht wiederholen, weil das ist traurig genug, aber diese ganze Debatte über den Wert unserer Staatsangehörigkeit, diese ganze Debatte über was das bedeutet, was bedeutet das denn? Also, ne, was bedeutet diese Debatte? Die zeigt ganz klar, gewisse Teile der Gesellschaft finden, das dürfen nur ganz besondere Menschen haben. Und was da passiert ist, dass eine andere Gruppe, die dies nicht hat, abgewertet wird.
Ja, und Spaltung. Ganz genau. Klar Spaltung auch wieder, ne?
Ja,
absolut. Also, und das ist ja wieder auch vor allem ein Abbild davon, dass wir in einer rassistisch sozialisierten Gesellschaft leben, wo alle irgendwie immer die Hand hochschwenken und sagen, nein, wir sind überhaupt nicht mehr diskriminieren und Rassismus gibt es bei uns nicht. Und das ist ja der Inbegriff davon. Also dieser Beweis, dass es sogar gesetzlich einfach nicht möglich ist, die Türen zu öffnen, ist mir ein Riesenrätsel. Und das sind fast 24.
Also es ist wirklich, also du hast natürlich absolut recht, ne? Und da muss ich auch sagen, fand ich es natürlich dann auch nochmal sehr interessant, dass eine der neuen Punkte im Entwurf des Staatsangehörigkeitsgesetzes ist ja jetzt gerade, und das ist natürlich richtig und wichtig, aber ist jetzt gerade, dass eben Personen, die frauenfeindlich, antisemitisch oder rassistisch sind, nicht eingebürgert werden sollen. Und dann denkt man sich natürlich schon als eine Person, die aufgrund von rassistischen Strukturen noch nicht Staatsangehörige ist. Ich finde das wichtig. Also natürlich soll das nicht passieren, aber man muss natürlich schmunzeln. Und das, finde ich, muss man auch sagen. Ne?
Ja.
Aber genau, das ist, wie du sagst, warum passiert das nicht? Warum gibt es diese Debatte? Weil es gewisse Teile der Gesellschaft oder vor allem, ich will es vielleicht auch nicht allgemein, aber vor allem auch der Politik gibt, die bisher eben gesagt haben, so nein, es gibt also gerne alle Pflichten, aber eben nicht alle Rechte, weil man muss ja auch sagen, ne, ich zahle hier genauso Steuern wie alle anderen, also ich trage hier genauso in Anführungsstrichen bei, auch diese ganzen Beispiele von Ehrenamt etc. pp., also ich bin, seitdem ich 14 bin, arbeite ich ehrenamtlich. Also ich habe hier wirklich sehr viel gegeben, aber das allein berechtigt mich dann vielleicht noch nicht zur Staatsangehörigkeit und man muss auch sagen, ich finde das auch, wenn man jetzt anfängt, so eine Wertigkeit dahinter zu setzen, ne, also es gibt ja auch deutsche Personen, die nicht ehrenamtlich gearbeitet haben. Haben die deswegen weniger Recht? Es geht hier nicht um, wer hat was verdient, sondern es geht darum, dass es ein Recht des Menschen ist, eine Staatsangehörigkeit zu haben. Und dieses Recht wird halt einfach verletzt.
Ja, absolut richtig. Was ich bei dir besonders beeindruckend finde, ist tatsächlich, dass du ja deine Erlebnisse, ne, deinen Druck, vielleicht auch dein Leiden irgendwie in eine krasse Stärke umgewandelt hast. Du hast ein eigenes Unternehmen gegründet, State Free. Und ich finde es total krass, was du da machst, wie du dich da einsetzt und auch, dass du diese Vision überhaupt oder diese Mission für dich verfolgst. Magst du das auch für die HörerInnen mal so ein bisschen genauer erklären? Also was ist die Vision hinter State Free und welche Tätigkeiten umfasst die Arbeit dort von euch?
Voll gerne. Also unsere Vision, mir fällt es immer viel leichter, die auf Englisch zu formulieren. Ich weiß nicht genau, warum, aber ich glaube, weil dies so ein Impuls damals war.
Go ahead.
Ja, als wir gestartet sind, habe ich immer gesagt, dass our vision is that one day all stateless people have regained pride in their identity and are able to live in freedom. Mm. Und dieses regaining pride in their identity ist halt wirklich ein sehr, sehr essentieller Teil dieser Arbeit und auch leider sehr essentielle Folge von Staatenlosigkeit ist, dass man internalisiert, also dass man diesen Identitätskonflikt extrem internalisiert, weil was hier passiert ist ja, dass im Gesetz, also das Gesetz nimmt sich raus, sage ich mal, oder Politik nimmt sich raus, zu definieren, was Identität ist. Mhm. Und hier, wir leben jetzt in einem System, in dem Identität und Staatsangehörigkeit extrem gleichgesetzt werden. Und wenn du dann keine Staatsangehörigkeit hast und auch in einem Umfeld lebst, wo dir gar nichts dazu erklärt wird. Also ich habe ja mit 18 das erste Mal den Begriff Staatenlosigkeit überhaupt erst gehört. Dann hast du natürlich immer das Gefühl, dass irgendwas mit dir selber nicht stimmt. Und dieses Thema ist ja auch so unsichtbar. Mhm. Und ich habe auch gemerkt, als ich angefangen habe mit State Free, habe ich tatsächlich mit einem Pseudonym angefangen, weil ich war selber gar nicht, so blöd gesagt, geoutet, auch in meinem Umfeld. Ne? Also ganz viele Leute wussten das gar nicht, weil das extrem mit Scham auch verknüpft ist oder war auch für mich. Und da habe ich gemerkt, ich wünsche mir, dass Staatenlose nicht mehr sich schämen müssen für etwas, wofür sie nicht mal etwas können.
Ja.
Genau. Und wie äußert sich jetzt diese Vision in unserer Arbeit? Also wenn man es nochmal runterbricht, ist unsere Mission ist einfach, Teilhabe, Gleichberechtigung und Zugehörigkeit für staatenlose Personen zu schaffen. Und wir arbeiten da gerade in drei Säulen. Wir hatten immer so diesen Claim, dass unsere Arbeit einfach auch zu Empowerment von staatenlosen Personen führen soll. Aber dieser Begriff Empowerment wird einfach sehr, sehr häufig verwendet, auch vor allem so im Menschenrechtskontext und im Social Impact Kontext. Und wir haben für uns dann drei Säulen definiert, wo wir sagen, okay, das sind die Säulen, mit denen man das vorantreiben kann, dieses Ziel. Die eine Säule ist Community. Das liegt daran, dass staatenlose Personen oder diese Erfahrung von Staatenlosigkeit ist häufig extrem isolierend. Man weiß ganz oft gar nicht, dass es so viele andere Personen gibt. Und ich weiß noch, ich war auch ehrlich gesagt schockiert, weil ich mir dachte, es gibt gerade einen Schätzungswert von 15 Millionen staatenlosen Personen weltweit. Die Zahl ist vom Institute on Statelessness and Inclusion. Und dann habe ich mir natürlich schon gedacht, warum fühlen wir uns so einsam, wenn es 15 Millionen von uns gibt? Ne? Also wir sind natürlich total verteilt, aber diese Einsamkeit und diese isolierende Erfahrung, da wollten wir unbedingt dagegen gehen. Das heißt, unsere erste Säule Community, die umfasst zum einen das Ziel, Staatenlose miteinander zusammenzubringen, aber auch Personen, die an dem Thema arbeiten, mit Staatenlosen zusammenzubringen. Also wir hatten dann damals, unser erster Aufschlag war, die erste Online-Community für Staatenlose und ihre Allies zu gründen. Das ist ein Forum, wo man Fragen stellen kann, wo man sich austauschen kann, weil wir gemerkt haben, es gibt keine so eine Single Source of Truth, wo es alle Antworten dazu gibt, wie man als staatlose Person leben kann. Aber es gibt viele Personen, die betroffen sind und manche, die daran arbeiten. Und wenn man da eine Verbindung herstellt, dann kann daraus eben ja was entstehen. Wir haben mittlerweile auch angefangen, diese Online-Community ins Offline-Setting zu übertragen. Also mittlerweile haben wir, ich weiß das gerade gar nicht mehr, wie viele. Also wir haben ja erst 2021 gestartet, wir sind noch relativ jung als Organisation, aber wir haben jetzt Treffen, die nennen wir Community Labs, da bringen wir Staatenlose zusammen, mit uns auch, und die heißen deswegen Labs, weil es uns eben wichtig ist, dass unsere Arbeit Community-driven ist. Also das heißt, wir arbeiten jetzt nicht so, dass wir sagen, wir wissen, was für alle Staatenlose das Richtige ist, sondern wir beziehen unsere Community einfach extrem in unsere Wertschöpfung sozusagen ein, also auch in unsere Entscheidungsfindung. Genau. Die zweite Säule ist Sichtbarkeit. Also das habe ich einfach leider schmerzlich erfahren müssen. Ich hatte ja eigentlich angefangen mit einem Pseudonym und auch ohne Foto und keine Ahnung was. Kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Aber also als ich das angefangen habe, war ja mein Ziel einfach wirklich nur, dass es eine Webseite gibt. Und ich wollte gar nicht sichtbar sein. Mhm. Aber ich habe, I learned it the hard way, dass es halt fast nicht anders geht. Also dass es auch in der Medienwelt, in der wir leben, es braucht irgendwie ein Gesicht, es braucht eine greifbare Geschichte. Und ich habe auch gemerkt, wenn ich möchte, dass staatenlose Personen sich wieder stolz über, also Stolz entwickeln für ihre Identität, dann ist es auch irgendwie ein bisschen feige, selber nicht mit meinem eigenen Namen voranzutreten. Damit möchte ich aber nicht sagen, dass alle anderen Schadenlosen das machen müssen. Ich habe nur gemerkt, für mich hat es dann wieder so einen neuen Konflikt irgendwie geschaffen. Genau, deswegen Sichtbarkeit, da geht es darum, einfach aufzuklären über das Thema und zwar auch so die breite Gesellschaft. Das heißt, wir machen da viel Medien- und Pressearbeit. Und jetzt im nächsten Jahr geht es tatsächlich auch los, dass wir mehr Mitglieder unserer Community auch so ausbilden werden dazu, also quasi einfach mehr so Kommunikationstrainings, Interviewtrainings, dass immer mehr Diversität auch entsteht von dem Bild, weil ich will jetzt nicht das Bild für Staatenlose sein, das wird dem nicht gerecht. Ja. Es gibt ganz viele andere Biografien auch, die davon betroffen sind. Genau. Und ja. Das dritte ist eben Gleichberechtigung. Und das ist so die Säule, in der sowas stattfindet, wie zum Beispiel unsere Teilnahme an der ersten Lesung. Wir haben halt gemerkt, Empowerment ist schön und Community ist toll, aber wir können so viel in Community zusammenkommen, wie wir wollen. Wahres Empowerment entsteht dann, wenn Personen Zugang zu ihren Rechten haben und dann in Freiheit leben können. Und deswegen führt da kein Weg dran vorbei. Also ich habe Politik früher immer krass gemieden, weil es ist ja wieder ein Bereich, wo ich eigentlich nichts machen kann. Ich kann nicht wählen. Ich habe also damit wollte ich mich nicht konfrontieren. Aber man muss natürlich sagen, was sich für Staatenlose ändern muss, ist das Gesetz. Mhm. Und so haben wir dann eben letztes Jahr entschieden, wir gehen jetzt da in diese Richtung und haben angefangen, damit da jetzt wirklich mit Fokus in Deutschland angefangen, mit Abgeordneten, sehr konstruktiv finde ich auch, und das ist auch so das, was uns gespiegelt wird, dazu zu arbeiten, was muss sich in Deutschland ändern, damit Staatenlose Recht auf Rechte haben. Die anderen beiden Säulen sind sehr international auch, ne, alle, die Teil unserer Community sein wollen, sind herzlich willkommen und ist auch international. Genau, und wir haben aber mittlerweile auch geschafft, manche Säulen miteinander zu verknüpfen, also zum Beispiel Community und Equal Rights, also wir arbeiten einfach sehr holistisch und mir ist Brückenbilden wichtig. Und wir hatten dann diesen Sommer das erste Mal ein sogenanntes State-Free-Dinner, da haben wir dann Abgeordnete, mit denen wir zusammenarbeiten, gemeinsam mit Community-Mitgliedern von uns an einen Tisch gesetzt und die haben dann zu den Forderungen diskutiert, die wir formuliert haben und genau, nochmal einfach so, was muss in Deutschland passieren und was können Abgeordnete tun und genau, war ein voller Erfolg, muss man sagen, also war wirklich, wir haben super gutes Feedback bekommen, war schön, man hat auch gemerkt, auch Abgeordnete, die dann gesagt haben, so jetzt verstehe ich auch, warum ihr das fordert, was ihr fordert und ich sehe mich auch jetzt viel mehr in der Verantwortung und währenddessen, also auf der anderen Seite dann wiederum Staatenlose, die dann mehr verstehen, hey, ich bin Expertin, meine eigene Erfahrung und was ich erfahre und was ich erlebe und was ich weiß, ist wertvoll in diesem Diskurs und muss da auch stattfinden.
Total. Genau. Du hast gerade von Regaining Identity gesprochen, was ich super spannend finde. Würdest du bei dir selber sagen, dass du deine Identität zurückerkämpft hast quasi? Also,
ist schwierig, ne? Es ist schwierig. Also ich glaube, was ich bei mir gemacht habe, ist auf jeden Fall, und das war wirklich eine extrem emotionale Phase meines Lebens. Es war dann auch kurz bevor das dann auch losging mit State Free. Was ich für mich machen musste, tatsächlich einfach für meine psychische Gesundheit, ist, mein Sinn von Identität oder mein Verständnis meiner Identität einfach abzukoppeln von der deutschen Staatsangehörigkeit. Weil auch wenn das gar nicht so, also ich habe da schon noch das Glück, dass meine Eltern jetzt gar nicht so, also man sagt ja, dass viele Kinder von Eltern, die migriert sind, dass die viel so erleben, dass Eltern irgendwie sagen, ja, und wenn du dann mach das und mach das und mach das und dann kriegst du irgendwann die deutsche Staatsangehörigkeit. Das war jetzt bei uns gar nicht so explizit. Meine Eltern haben immer eher Fokus auf Bildung gelegt und haben immer gesagt, so sky is the limit, du kannst alles werden und sowas, also dass ich mich nicht einschränken lasse von dem, was das System mir sagt. Aber trotzdem, also ne, das ist das Wasser, in dem wir schwimmen. Also natürlich spüre ich trotzdem, ich muss hier irgendwie beweisen, dass ich eine Daseinsberechtigung habe. Und das kam dann irgendwann an einem Punkt, wo ich dann schon wieder einen Aufenthaltstitel beantragen musste. Ich glaube, das war dann mit 24 oder 25. Und dann habe ich wirklich gemerkt, ich kann nicht mehr. Also ich kann, weil ich habe mir, also ich kann nicht mehr. Wenn ich mein ganzes Leben davon abhängig mache, ob ich irgendwann am Ende, was ist dieses Ende, ne, dass ich irgendwann dann diese deutsche Staatsangehörigkeit bekomme, das macht einen so ohnmächtig und ist einfach wirklich nicht gesund. Also jetzt für meine Gesundheit nicht gesund. Und deswegen würde ich sagen, genau, ich habe das zum einen entkoppelt. Und das hilft natürlich auch wieder so ein Regaining Pride in, also Pride vielleicht noch nicht, aber ich regaine mein eigenes Verständnis davon, was meine Identität bedeutet, und sehe die Staatsangehörigkeit eher als etwas, also ein Zusatz, auf den ich eigentlich Recht habe sozusagen oder Recht haben sollte und der mir auch nochmal Zugang zu Rechten verschafft. So ehrlich bin ich auch gerne, es wird ja häufig auch so ein bisschen romantisiert, dieses so, sie hat unter etwas gelitten und jetzt arbeitet sie daran, das zu verbessern und das ist ja voll toll und es gibt ihr bestimmt voll viel Kraft. Ich finde es wichtig, dass man dafür sensibilisiert, was für eine Anstrengung das bedeutet für Personen, die betroffen sind. also ich projiziere da natürlich dann auch voll auf andere, aber zum Beispiel bei Selfie war es mir am Anfang total wichtig, dass keine einzige staatenlose Person ehrenamtlich an diesem Problem arbeitet, weil ich mir dachte, wie du es ja auch vorhin gesagt hast, man hat sowieso schon so einen Stress mit existenziellen Dingen seines Lebens, muss man dann auch noch seine Zeit damit verbringen, ein Problem zu lösen, das man selber nicht mehr geschaffen hat.
Ja.
Und ich habe jetzt, es ist ein bisschen absurd, aber es fühlt sich wirklich an, einfach wie so eine, ne, wie so ein Calling. Also ich habe es dann nicht mehr in Frage gestellt. Ich habe dann gedacht, okay, ich bin jetzt gerade anscheinend die Person mit den richtigen Ressourcen und den richtigen Skills, um diese Arbeit jetzt gerade zu machen. Und das akzeptiere ich auch. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mir immer erträumt habe, sowas zu machen. Und deswegen, glaube ich, habe ich das Gefühl, dass quasi mein Stolz oder meine Identität geregained ist, wenn wir es als Community schaffen. Ich glaube, das wird mir dann viel geben. Jetzt während des Prozesses ist es halt noch ein bisschen so, ja, mal schauen, was rauskommt. Ne? Also ändert sich dann wirklich was am System. Ja.
Sehr stark. Wie kann man euch denn unterstützen, wenn man auch nicht betroffen ist, meinetwegen? Also ich finde, jeder ist da gefragt, jeder ist in der Verantwortung, weil, wie du gerade so schön sagst, ein solches Leben, was wir alle leben und in der Gesellschaft, in der wir uns hier bewegen, die besteht immer irgendwie auf Gegenseitigkeit. Ne? Und wir haben nur eine zukunftsfähige und auch gesunde und auch gerechte Gesellschaft, wenn wir alle unseren Teil dazu beitragen. Also was können wir tun, um euch state-free zu unterstützen? Gibt es da irgendwas?
Voll. Also ich meine, es gibt vieles tatsächlich. Grundsätzlich muss man sagen, das ist so das Niedrigschwelligste, ist wirklich uns dabei zu unterstützen, Staatenlosigkeit mehr zu verbreiten. Also wirklich so in der Form, wie es für jemanden auch angenehm ist. Ne? Ob es beim Abendessen, beim Mittagessen mit einer Kollegin einfach nur darüber zu sprechen, hey, ich habe da das gehört, wusstest du, dass es das gibt? Weil was jetzt gerade fehlt, ist der Druck aus der Gesellschaft auf Politik. Ne? Weil Staatenlose können nicht wählen. Also wir sind darauf angewiesen, dass die, die eine Stimme haben, also eine politisch wertvolle Stimme haben, dass die wirklich auch sagen, hey, wir wollen, dass Deutschland das Thema klärt. Man muss auch sagen, das habe ich vorher nicht erwähnt, aber Deutschland hat ja auch historische Verantwortung. Deutschland war das Land, das während des Zweiten Weltkriegs Staatenlosigkeit geschaffen hat, indem sie Jüdinnen, Sinti und Roma ausgebürgert haben. Ja, und jetzt müssen wir so eine Debatte über Antisemitismus haben. Das ist so das Niedrigschwelligste, einfach mehr über Staatenlosigkeit reden, sich darüber informieren, das zu verstehen, anzuerkennen, dass eine Staatsangehörigkeit zu haben auch ein Teil irgendwie ein Privileg ist, weil man dafür dann im Zweifel nichts gemacht hat und dann auch so sich informieren, um halt auch gewisse Missinterpretationen zu vermeiden. Also Staatenlosigkeit, das heißt nicht, dass sie illegal sind, die haben nichts gemacht. Ne? Diese ganzen Narrative auch nicht mit zu unterstützen. Und dann für uns als Organisation natürlich, ich meine, Spenden immer hilfreich. Ne? Also diese Arbeit, wir fundraisen viel und es ist viel Arbeit und es braucht natürlich auch Ressourcen. Darüber hinaus aber auch zu Ressourcen, die müssen ja nicht nur finanzieller Natur sein. Also wenn es Leute gibt, die sagen, hey, ich habe irgendwie zwischendurch mal ein bisschen Zeit, ehrenamtlich zu unterstützen, ich habe eine Expertise, die ich super gerne in euren Bereich reinbringen möchte, die ich gerne in den Bereich reinbringen möchte, der nochmal einen anderen Zweck erfüllt, da sind wir super, super dankbar für ehrenamtliche Unterstützung. Oder auch Türen öffnen zu Personen, die vielleicht auch nochmal mehr Reichweite haben, die vielleicht auch irgendwie einen Bezug zur Staatenlosigkeit haben. Das sind alles Sachen, die uns riesig unterstützen. Genau, und ansonsten einfach unsere Reise mitverfolgen, ne, auf den, sage ich mal, einschlägigen Kanälen, weil auch so, wir leben auch in dieser Ökonomie, ne? Wir leben auch in dieser Medienökonomie und Aufmerksamkeitsökonomie. Und da ist es natürlich als ein Thema, wie wir es jetzt haben, nicht so leicht durchzustechen durch die Masse an Inhalten, die wir gerade erleben. Deswegen gerne folgen und weiterverbreiten, was wir machen.
Ja. Ja, absolut. Du hast mir in unserem ersten Gespräch auch erzählt, dass staatenlose Kinder keine Geburtsurkunde bekommen. Das hast du vorhin auch schon mal erwähnt. Und stattdessen eben als einfach registriert angesehen werden. Ne? In den Unterlagen steht dann quasi ungeklärt und nicht staatenlos. Ist das richtig? Habe ich das richtig verstanden?
Genau.
Und ich habe mich jetzt gefragt, was passiert eigentlich, wenn man endlich als geklärt gilt? Also ist man dann automatisch auch Deutscher? Also was bedeutet das?
Ja, das ist eine gute Frage. Also man muss sagen, es ist natürlich völlig under-researched. Excuse my English heute.
Also super.
Also es ist halt, es gibt dazu auch viel zu wenig quantitative Forschung vor allem. Ne? Also ich weiß jetzt natürlich das, was ich weiß, durch Erfahrungsberichte und durch meine eigenen Erlebnisse. Aber genauso wie wir es gerade verstehen, also das ist erstmal Fakt, eine staatenlose Person kriegt keine Geburtsurkunde. Wenn alles gut läuft, wird sie aber registriert. Auch bei der Geburtenregistrierung gibt es tatsächlich manchmal Hürden. Was steht dann bei diesem Auszug aus dem Register drauf? Manchmal steht da ungeklärt, manchmal steht da auch tatsächlich aber auch einfach nichts. Das kommt natürlich dann auf das Amt an, das es ausstellt. Und dann wird diese Person erwachsen oder vielleicht passiert sogar noch was im Kindesalter. Und dann diese Klärung der Staatenlosigkeit, das ist nämlich eine weitere Lücke, die wir in Deutschland haben. Es gibt kein Verfahren dafür, wie in Deutschland Staatenlosigkeit anerkannt wird. Es gibt kein spezifisches Feststellungsverfahren. Sondern was es eben gibt, sind so aufenthaltsrechtliche Verfahren. Also man will zum Beispiel einen Aufenthaltstitel verlängern, man will zum Beispiel einen Reiseausweis beantragen. Und innerhalb dieser Verfahren muss die Identität und Staatsangehörigkeit geklärt werden. Und dann merkt man so, ups, da gibt's ja gar nichts. Und wenn man das Glück hat, bei einer Sachbearbeiterin zu sein, die sich damit irgendwie auskennt, dann wird dann so eine Klärung irgendwie in Angriff genommen. Wenn man kein Glück hat, dann wird einfach ungeklärt reingeschrieben. Und das heißt, was passiert, wenn es geklärt ist? Was passiert ist, zum Beispiel, ich beantrage einen Reiseausweis für Staatenlose, gibt's zum Beispiel. Das ist gerade auch so der beste Weg, um zu klären. Und dann hat man zum Beispiel einen Reiseausweis für Staatenlose. Aber dadurch, dass wir kein effektives Verfahren haben, ist tatsächlich gerade eine Problematik, und das ist auch was, woran wir nächstes Jahr arbeiten möchten, wenn das mit dem Staatsangehörigkeitsgesetz durch ist. Gerade gibt es Personen, die zum Beispiel in ihrem Aufenthaltstitel dann als staatenlos anerkannt wurden. Da steht dann XXA statt XXX, also XXX heißt ungeklärt, XXA heißt staatenlos. Und denen wird es dann manchmal wieder aberkannt, wenn sie das nächste Mal einen Aufenthaltstitel beantragen. Oder die melden sich zum Beispiel irgendwie, die sind umgezogen und melden sich wo neu an. Und dann steht da plötzlich wieder ungeklärt drin. Das heißt, dadurch, dass wir haben keine bindende Feststellung der Staatenlosigkeit. Das heißt, es ist ein sehr, sehr fragiler Status. Aber wenn man das Glück hat, dass man bei guten Behördenmitarbeitenden ist und irgendwie auch eine Behörde hat, die da auch eine Kompetenz hat, dann kann man mit einem Reiseausweis für Staatenlose sich um eine Einbürgerung bemühen. Und dann gilt es halt nochmal zu klären, ob es dann funktioniert. So. Ja. Und das ist halt alles sehr, sehr, sehr willkürlich und sehr viel abhängig vom Ermessen. Und das ist halt genau der Grund, warum wir sagen, jetzt muss im Staatsangehörigkeitsgesetz was geändert werden. Weil sonst bleibt es bei dieser Willkür. Und es bleibt halt dabei, dass halt immer mehr staatenlose Personen in Deutschland leben, die keinen Zugang haben.
Und magst du nochmal, nur zum Verständnis, ich weiß, dass das jetzt keine empathische Frage wahrscheinlich ist, aber nur zum Verständnis nochmal darauf eingehen, was für Herausforderungen oder vor was für Herausforderungen Menschen stehen, die eben von Staatenlosigkeit betroffen sind. Du hast es kurz eingangs schon mal erwähnt, du darfst zum Beispiel nicht überall einfach hinreisen oder gar nicht reisen. Also du bist irgendwie ja auch in den vier Wänden, nee, so kann man das nicht formulieren. Vielleicht beschreibst du es am besten.
So. gerne. Also grundsätzlich ist erstmal, ich finde, es ist immer so interessant, wenn man das versucht zu beschreiben, weil es klingt alles so juristisch und technisch, aber es ist halt so grundlegend fürs Leben, dass man manchmal keinen Bezug dazu so wahrnimmt. Also, weil das Erste ist einfach, man hat keinen Zugang zu oder limitierten Zugang zu Identitätsdokumenten. Was heißt es? Man hat eben keine Geburtsurkunde, man hat keinen Personalausweis, man hat diese Dokumente nicht, mit denen man halt andere Sachen macht. Und was bedeutet das? Man hat Schwierigkeiten, ein Bankkonto zu eröffnen, ein Paket bei der Post abholen ist schwierig, eine SIM-Karte registrieren ist schwierig, ne? Also diese ganzen Sachen. Reisen, genau, man hat keine Reisefreiheit. Im schlimmsten Fall, das kommt natürlich dann darauf an, auf das Land, in dem man lebt, hat man auch eingeschränkten Zugang zu Bildung. Also bei uns ist es jetzt mit Schule noch ganz okay, weil wir auch die Schulpflicht haben in Deutschland. In anderen Ländern können Staatenlose nicht mal zur Schule gehen, staatenlose Kinder. Aber wenn es dann ums Studium geht, ist es dann eine neue Hürde, ne? Also zum Beispiel, ich konnte jetzt nicht an der staatlichen Uni studieren. Wir haben auch viele Leute in der Community, die zum Beispiel, wenn sie Glück hatten, konnten sie sich sogar noch immatrikulieren, weil dann hat es halt irgendwie funktioniert mit der Person, die sie registriert hat. Aber konnten dann zum Beispiel die Prüfung am Schluss nicht mehr absolvieren, weil man dafür eine Geburtsurkunde braucht zum Beispiel. Mhm. Und dann machst du halt dann 3 Jahre so ein Studium mit und am Ende bringt es nichts. Oder bei der Ausbildung hast du dieselben Hürden. Das sind solche Sachen. Arbeitsmarkt ist natürlich auch ein Problem. Also ich hatte das ganz oft, dass ich halt bei meiner Bewerbung habe ich zum Beispiel, also bei meinem CV habe ich nie eine Staatsangehörigkeit angegeben, sondern quasi bin den Bewerbungsprozess durchgelaufen und dann war es aber immer so, wenn ich den Job dann bekommen habe, was glücklicherweise dann häufig so war. Ab dem Moment, wo mich die HR-Abteilung registrieren muss, kommt natürlich diese Rückfrage mit, warum steht bei dir keine Staatsangehörigkeit drin? Ne? Mhm. Und das sind natürlich Hürden. Ich weiß jetzt, wie ich die navigiere, aber andere Personen sind vielleicht von vornherein ehrlich und die kriegen dann diesen Job nicht. Also das ist, weil die dann natürlich auch Angst besteht bei den Unternehmen, so was bedeutet das jetzt genau, mache ich da irgendwas falsch? Und es besteht ja auch keine Aufklärung. Also und auch diese Unternehmen, wo sollen die denn hingehen, um nachzufragen? Es gibt ja keine Anlaufstelle für diese Problematiken. Mhm. Genau, das sind so Hürden und dann natürlich einfach so in Freiheit sein Leben leben zu können. Also man kann nicht reisen, man kann nicht heiraten. Also das sind so Sachen, also da wird einem das Recht verwehrt, Familie zu gründen und und dann das Thema Wählen. Also es war für mich früher, es war nicht irrelevant, aber das ist natürlich so eins der Rechte, wo man denkt, okay, also erstmal muss ich existenziell überhaupt so alles abgedeckt haben. Aber man merkt natürlich schon, Also es ist ein Zirkelschluss. Also die Tatsache, dass ich nicht wählen kann, führt natürlich auch dazu, dass sich einfach niemand damit befasst, was man bitte machen soll für meine Rechte. Was ich aber da halt schon auch nochmal sagen muss, ist wirklich dieses Thema Identität, weil ich habe dann häufig Probleme, mich zu registrieren bei Sachen, wo ich etwas in Anspruch nehmen möchte. Mhm. Und das ist auch beim deutschen Staat, aber wo ich noch nicht ein einziges Mal, und das finde ich wirklich bis heute wirklich extrem faszinierend, wo ich noch nicht ein einziges Mal meine Identität nachweisen musste, erneut quasi nach dem ersten Mal, ist einfach beim Finanzamt. Und das finde ich schon faszinierend, weil für das Finanzamt reicht es dann aus, dass ich halt einfach meine Identifikationsnummer habe und Steuern zahle. Ne? Aber ich habe da noch nie nochmal irgendwie...
Das ist so deutsch.
Das ist halt was... Also ich finde, das Finanzamt macht alles super. Ne? Ich will, das soll jetzt kein Rant gegen Finanzamt sein, sondern im Endeffekt finde ich das sehr interessant und sehr aussagekräftig dafür, was wir hier wie werten. Weil wenn ich meine Steuern zahle, das wird nie hinterfragt. Aber wenn ich jetzt irgendwie einen Reiseausweis beantrage, obwohl ich hier geboren würde, muss ich nochmal meine Identität nachweisen.
Ja, ist Wahnsinn.
Also, ja. Und da finde ich schon, also genau, das sind so die Herausforderungen, die man hat. Und ich glaube, was halt da bei diesen ganzen alltäglichen Sachen vielleicht nicht gleich deutlich wird, ist halt wirklich dieses, also Staatlosigkeit ist halt der Grund, auf dem ich lebe. So ist der Boden, auf dem ich lebe. Und was bedeutet das für eine Herausforderung? Man ist halt nie sicher, also man hat keinen Sicherheits... empfinden, man hat keinen Schutz, man ist von niemandem geschützt, also von keinem System. Wenn ich jetzt hier irgendwie entführt werden würde, so blöd gesagt, nobody care, oder nobody, also niemand müsste es interessieren. Und diese konstante Abweisung und so, das sind natürlich Sachen, die man einfach spürt und das ist halt, ja, das ist so die Luft, die man täglich atmet, leider.
Ja. Ja, so wie du das mit dem Regaining Identity so schön gesagt hast, man fühlt sich wahrscheinlich, ne, also ich weiß es ja überhaupt nicht, aber so wie du es beschreibst, im wahrsten Sinne des Wortes identitätslos, also irgendwie zwischen den Stühlen immer, obwohl du dich eigentlich ja total zugehörig fühlen darfst und auch solltest. Also es ist Wahnsinn, mich berührt es total. Deswegen fällt es mir da so auch ein bisschen schwer, irgendwie die richtigen Worte zu finden, weil ich das natürlich nicht erlebt habe, deswegen kann ich nicht viel dazu sagen, aber mich berührt es, das kann ich auf jeden Fall sagen und ich finde es sehr ergreifend, was du sagst und auch beeindruckend, dass du trotz deiner eigenen Situation diese Arbeit machst und für andere kämpfst, damit es besser wird und da ja offensichtlich auch schon sehr weit kommst und wirklich tolle Verbindungen und Ressourcen nutzen kannst. Ja, nee, ja,
danke
wirklich.
Dir.
Wir sind jetzt fast am Ende, Christiana. Und die Frage, die meine Vorgängerin dir tatsächlich nochmal stellt, ist, hattest du einen Mentor, eine Mentorin? Und wenn ja, was hat es dir gebracht?
Voll die schöne Frage. Ich frage mich immer so, ich liebe Danke sagen irgendwie. Also ich bin irgendwie als Typ sehr dankbar. Ich glaube, es kommt von meiner Erziehung. Und genau, sowas finde ich eine sehr schöne Frage, weil ich tatsächlich also wunderbare, vor allem tatsächlich auch Mentorinnen hatte. Ich würde sagen Zufall oder vielleicht auch nicht, strukturell einfach, ne, wer ist in welchen Positionen. Ja. Aber davon hatte ich tatsächlich ein paar und auch schon bevor ich überhaupt wusste, was Mentoring ist, glaube ich. Also ich habe mit 14 eben angefangen, bei uns in Puchheim in der evangelischen Kirche ehrenamtlich zu arbeiten und da gab es den Frank. Und der Frank war der Sozialpädagoge da in der Kirche und der hat sehr viel an mich geglaubt einfach, ne? Und ich durfte dann da als Jugendvorstand Sachen machen und so. Und das ist, also der hat mich sehr, sehr unterstützt und das war wie so eine Form von Mentoring im Endeffekt. Da einen so zu enablen, Sachen zu machen. Genau. Und dann im Erwachsenenalter, also im Beruf, der ehemalige Geschäftsführer von der Organisation, bei der ich gearbeitet habe, Alex, der arbeitet jetzt, ist jetzt CEO bei WeTransfer, der war dann oder ist auch immer noch, jetzt sind wir nicht mehr so eng im Austausch, also ein bisschen weniger frequent quasi, aber immer noch ein Mentor. Und was mich da unterstützt hat, ist einfach dieses, ich glaube, das ist natürlich immer abhängig von der Person als Individuum. Ich, wie glaube ich auch viele andere, ich will jetzt nicht sagen, ich habe ein Imposter-Syndrom, aber ich unterschätze meine Fähigkeiten.
Ja, voll.
Ich unterschätze, was ich kann und das ist für mich aber neutral einfach so. Also ich in der Praxis auch gar nicht so oft. Und da einfach jemanden zu haben, der einen daran immer wieder erinnert, das finde ich super stark. Und einfach jemanden zu haben, der schon ein anderes Level an Erfahrung hat und das einfach gerne mit einem teilt und gleichzeitig aber so unterstützend ist. Genau. Und jetzt habe ich noch einen anderen Mentor. Und ich frage mich auch gerade so, darf man das alles immer nennen? Ich weiß gar nicht, ob die das wollen. Aber genau.
Die kenne ich nicht.
Genau.
Nein, natürlich, ist genau. Doch schön.
Ja, mein jetziger Mentor ist Markus Witte. Und das ist also, das nährt mich so sehr und ich zerre so sehr davon. Genau, ich habe halt, ja, ich glaube, es ist für viele Personen in so Führungspositionen, man ist halt dann doch ein bisschen so alleine mit den Problemen häufig. Es ist schon faszinierend, weil ich habe dann über die Woche hinweg immer Fragen, wo ich mir denke, so, oh Gott, was ist das denn? Also ich stelle mir immer viele Fragen selber so, wie löse ich das oder wie kann das sein oder was muss ich anders machen? Und es ist schon cool, weil ich dann quasi immer in der Mentoring-Session bringe ich einfach diese Fragen mit und dann besprechen wir diese Fragen und eine Stunde und ich habe quasi ein Problem von der Woche gelöst. Ja, wunderschön und ich bin extremst dankbar. Und ansonsten würde ich sagen, lerne ich natürlich noch von Personen, die mich unterstützen, wo es jetzt vielleicht nicht offiziell so ein Mentoring ist, aber ja, die Caro zum Beispiel, Gründerin von Join Politics, also das kann ich eigentlich sagen, ist auch wie eine Form von Mentoring, weil ich natürlich super beeindruckt davon bin, wie sie das als, muss man dann so sagen, ne, auch als Frau das macht und genau, das ist für mich einfach super beeindruckend zu sehen, wie das wächst und ja, dass es möglich ist, auch in dieser Form von Arbeit, die irgendwie zwischen ja, Zivilgesellschaft und Politik ist.
Ja, genau. voll, das glaube ich. Und würdest du deine Privilegien aufgeben und wenn ja, welche?
Würde ich meine Privilegien aufgeben? Muss man? Also, ich habe ja leider nicht ganz so viele. Deswegen denke ich so, also ich bin mir meiner Privilegien extremst bewusst. Also zum Beispiel hatte ich das Privileg, Eltern zu haben, die von Anfang an dafür gesorgt haben, dass ich gut Deutsch lerne. Also die konnten es natürlich selber gar nicht. Bin aber immer zu irgendwelchen deutschen Personen geschickt worden. Und es ist ein Riesenprivileg, dass ich diese Sprache jetzt so spreche. Dass ich Eltern hatte, die Schule so krass fokussiert haben. Also meine Bildung ist ein Privileg. Würde ich das aufgeben? Dadurch, dass es halt viel von meinen Eltern kommt, ehrlich gesagt nicht, weil sonst müsste ich das irgendwie so aufgeben.
Alles gut.
Genau. Ja.
Nee. Und hast du noch eine Frage für den nächsten Gast oder die nächste Gästin?
Puh. Eine Frage oder zwei, weil du mir gerade zwei
gestellt. Irgendeine. Eine einzige Frage.
Okay. Die Frage wäre, wer hält dich in deinen schlimmsten Momenten aus?
Wow, schön. Dankeschön, das ist ein toller Abschluss. Christiana, es war mir ein Fest, mit dir zu sprechen. Ich finde, du bist eine unglaublich beeindruckende Frau und ich wünsche dir von Herzen, dass ihr mega durch die Decke geht, ganz, ganz erfolgreich seid und auch vor allem ja die Rechte irgendwie durchdrücken könnt, sodass so viele staatenlose Menschen wie möglich eine Staatsangehörigkeit bekommen. Danke, dass du da warst.
Dankeschön.
Das war schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und hinterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye bye.